Herzlich willkommen bei deinem neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und mein Name ist immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen zur Folge Nummer 283.
Ja.
Und Philipp, es ist zwar ein Depotrückblick, aber man kann auch sagen, welch hartes Quartal uns da ereilt hat. Ja, wir sitzen hier am Tag des Crashes nach einer Woche Pause. Und ich glaube, es gibt viel zu erzählen, deswegen warten wir nicht lang und starten direkt. Philipp, wie war's auf der Messe?
Es war super. Also du weißt ja, ich liebe das zu connecten. Die Stimme war dann irgendwann auch weg, aber sie kam wieder und ich kann es jedem immer nur raten, die Börsen haben ja, irgendjemand hat ja den Stecker gezogen und mein Arbeitskollege hat mich dann auch so gefragt, hat gesagt, Mensch, Philipp, kaum bist du auf der Messe, gibt's keinen Podcast, zack, ziehst du den Stecker an der Börse, aber jetzt bin ich wieder da.
Jetzt geht's aufwärts.
Und ab Montag bin ich der Meinung, wir werden eine grüne Woche erleben, nicht nur draußen im Garten, sondern auch an den Börsen. Aber ich kann mein Tipp ist für alle schon mal kostenlos, aber nicht umsonst, ja. Einfach ein bisschen mehr arbeiten und schon vergisst man das Ganze, was im Depot ist. Und am besten von 8 Uhr bis 22 Uhr, weil dann kann man auch nicht handeln.
Ja, das stimmt. Ja. Teilweise ist es ja so, dass man kann gar nicht so schnell so viel verdienen, wie Richtig. Man gerade im Depot zerschossen bekommt.
Ja. Verliert, ja. Aber
das sind noch
das Learning auch mal wieder für mich, ich kann es wieder sagen, ich habe ja viel umstrukturiert, wer das alles so über diese letzten 300 Folgen auch verfolgt hat. Und jetzt, Marcel, egal, würde der Wendler jetzt sagen, wirklich, es interessiert mich null. Der Blick geht nach vorne. Heute haben wir, um es vielleicht nochmal anzuteasern, warum es sich lohnt, hier zu abonnieren, zu kommentieren, zu liken, uns 4 oder 5, wenn es geht sogar jede Woche 6, 5 Sterne zu geben bei Spotify und bei Apple, weil so helft ihr uns natürlich, ist einfach, wir gehen ja immer dieser Blick nach vorne. Das ist ja auch das Wichtige. Und wir beschäftigen uns heute zwar mit unseren Depots, aber es gibt einen ganz, ganz smarten Wert, über den werden wir heute auch noch sprechen, der dir eigentlich zeigt, wie Aktien korrelieren mit dem Gesamtmarkt. Und jetzt haben wir uns die Mühe gemacht und haben gesagt, wir schauen mal nach Unternehmen, die mehr als 10% Rendite pro Jahr machen, auch noch einen Gewinn, also Gewinn ausschütten in Form von Dividenden und die viel weniger korrelieren mit dem Markt als der Gesamtmarkt. Und da gibt es etliche Unternehmen und wenn man sie eigentlich alle durchgeht, das sind wahre Champions, und Dauerläufer.
Darf ich direkt teasern? Da werden wir nächste Woche ja direkt das Hauptthema draus machen. Deswegen wollen wir auch nicht zu viel davon verraten, aber ein bisschen anteasern werden wir es heute auf jeden
Fall. Und ganz wichtig ist für alle, die jetzt sagen, mein Gott, habt ihr nicht noch einen coolen Tipp für euch? Ja, das haben wir. Es gibt nämlich für unseren Werbepartner, der Consorsbank Marcel, eine Neukundenaktion bis zum 9. April. Und wir haben ja auch bei uns in der WhatsApp-Gruppe gesehen und gelesen, dass manche dann auch gesagt haben, naja, jetzt vielleicht doch verkaufen etc. pp. Und da hat die Consorsbank eine spannende Lösung, weil für alle, die sich jetzt registrieren, Link findet ihr in den Shownotes, gibt es erstmal 50 Euro Guthaben, Trading-Guthaben ab 5.000 Euro Geldeingang. Ich glaube, das kann man machen. Dann hat man eine kostenlose Depotführung, 95 Cent pro Order, natürlich zuzüglich der marktüblichen Spreads über TradeGate. Aber dazu, wenn man jetzt wirklich kurzfristig Geld parken möchte, gibt es 3,05% Zinsen pro Jahr bis 1 Million Euro für 3 Monate. Das ist jetzt für dich natürlich dann wieder doof, wenn du natürlich mehr als deine 1 Million jetzt darüber schiebst. Mhm. Aber auch alle Sparpläne für 12 Monate ohne Gebühren. Und das klingt für mich wie so ein bisschen viel gut. Ich persönlich bin da ja eh Kunde, du auch. Und ja, und das Schöne ist auch in der Übersicht, ja, ich sehe als erstes das Depot meiner Frau, unser gemeinsames Depot, mein Depot, das Kinderdepot. Also ziemlich cool, alles sehr übersichtlich, macht auf jeden Fall viel Spaß. Und den Stefan von der Consorsbank hören wir auch noch später.
Naja.
Marcel, was hast du uns denn heute so für Themen mitgebracht? Warum es sich jetzt definitiv lohnt, hier noch so die nächsten 60 Minuten dran zu bleiben.
Ja, es ist ein leidiges Thema, aber die Zölle sind natürlich heute auch bei uns ein Thema. Aber ich will da gar nicht in die Tiefe gehen, sondern eher in die Wertung schon. Und dann wird es um eine spannende Übernahme gehen, aus der Stärke eines deutschen Unternehmens heraus, die mir mittlerweile auch sehr gut gefällt, diese Entwicklung. Es wird einen IPO-Alert geben, welchen ich heute mitgebracht habe. Und mein Top der Woche ist etwas, was viele verteufeln, sowie mein Flop der Woche wird etwas sein, was auch eigentlich mit Geldanlage zu tun hat.
Bei mir, ich habe einen Weltmarktführer dabei, der jetzt Weltmarktführer in einem anderen Segment werden möchte. Also da blicken wir einmal hin. Dann schauen wir uns nochmal ein Unternehmen an. Das Unternehmen, welches ich am längsten im Depot habe. Und sie wollen jetzt einen ziemlich smarten Move machen. Welches das ist, ihr werdet es gleich erfahren. Dann sprechen wir über die Porsche SE. Die, also die Holding, die wollen nämlich jetzt noch ein drittes Standbein aufmachen. Dann sprechen wir über als Top der Woche so ein bisschen anteasern, das, was nächste Woche euch alle erwarten wird. Und da müssen wir ganz klar darüber sprechen, dass auch die Medien jetzt ja anfangen zu sagen, ist der MSCI World noch das Basisinvestment für alle, die sich nicht mit der Börse beschäftigen wollen, aber Altersvorsorge machen. Und jetzt geht die Panikmache los. Und ich habe da mal ein bisschen was mitgebracht, auch mal einen Beispielartikel. Und den gehen wir einmal mal kurz durch. Und dann kommen wir auch schon zum Stefan, zum Depotrückblick. Ich persönlich kann jetzt schon sagen, Marcel, ich habe 3 Aktien gekauft. Eine Position in meinem Depot komplett geschlossen. Als Investmentidee haben wir auch noch einen wahren Dauerläufer mit, vom Allzeithoch. Den interessiert das alles gar nicht, was gerade passiert mit den Zöllen. Und dann würde ich sagen, Marcel, Zölle sind ja schon mal ein gutes Stichwort. Und das ist ja auch dein erstes Thema, richtig?
Ja, das kann man so sagen. Und da kommen wir, glaube ich, auch alle nicht drum rum. Ja, die Tagesschau schreibt, der Zollschock bewegt hier die Märkte. Und das ist ja auch so. Ne? Also heute zum Donnerstag, den 3. April, den wir ja heute zur Aufnahme haben, ist der Markt, also die Nasdaq, so knapp bei 5% minus gewesen. Aktuell ist es minus 4%. Mal sehen, wie das heute Abend endet. Aber auch S&P 500 und auch Dow Jones, natürlich auch der DAX, sind alle unter Druck geraten und das ziemlich deutlich. Ja, klar, die Gründe sind hier ganz tief darin zu finden. Natürlich durch diese Ankündigung am 2. April, der sogenannte, selbsternannte Liberation Day von Trump. Und ja, es sind die höchsten Zölle im Gesamtpaket der Historie. Das gab es so noch nie. Und kann ja jeder jetzt nochmal selber forchen, ob das jetzt 40, 30, 50, ich glaube, das wissen die manchmal selber nicht, oder bin ich mir sogar sicher, dass sie es selber nicht wissen, aber die Märkte sind natürlich unter Druck, aber weißt du, was ich glaube?
Was?
Und da, das ist so meine Theorie, ich will es nicht als Spekulation, aber ich könnte mir vorstellen, dass jetzt der Markt zumindest weiß, woran er ist. Wir haben die Zahlen des Unberechenbaren gehört. Und ja, alle Gegenreaktionen können entweder vernünftig positiv sein, indem man halt sagt, okay, man wird verhandeln müssen, weil es wird allen wehtun. Zölle sind also für alle nicht gut, noch weniger für die eigene Bevölkerung von Trump. Also das wird er nicht, in meinen Augen nicht lange durchhalten. Also es muss Verhandlungen geben und ich glaube, die sind deswegen auch so hoch gewählt, damit eben wirklich jeder schnell anruft, damit man hier kurz
Let's mal kalt baden. Deal.
Und genau, dann, ich meine, wenn es ihm gelingt, die bestehenden Zölle, die auch die EU teilweise auch ziemlich hoch hat, muss man ja, ja auch sagen, auch andere natürlich, runterzusetzen, dann hätte man hier tatsächlich ein Spiel ohne Verlierer. Weil dann kann tatsächlich jedes der beiden Länder gewinnen. Auch die Unternehmen haben einen besseren Handel. Und ich glaube, hier liegt eine Chance, die aber durchaus richtig zwischenzeitlich nochmal wehtun kann. Das ist jetzt die Frage, wann dreht hier der Wind? Wann kommen die Märkte in den Optimismus hinein? Und ich glaube, da werden wir die nächsten Wochen noch ein Auf und Ab erleben, einfach schon deswegen, weil es natürlich dann mal Nachrichten gibt wie, keine Ahnung, Vietnam möchte verhandeln. Na, da sind jetzt irgendwie um die 40% Zölle, was natürlich für Nike richtig schlecht ist zum Beispiel, aber auch natürlich für Vietnam nicht gut ist. Und ja, dann kommt man vielleicht auf einen ganz anderen Nenner und dann wäre es vielleicht eine gute Nachricht. Vielleicht sagen die aber auch, Mensch, wir machen jetzt 80% auf US-Waren. Weiß nicht, ob man sich das leisten kann. Aber wie dem auch sei, vielleicht ist es eine Trotzreaktion, dann macht das natürlich die ganze Sache nicht besser. Und deswegen würde ich sagen, bleiben wir optimistisch. Möchte auch daran erinnern, in anderthalb Jahren ist schon die nächste Zwischenwahl in den USA. Und ich glaube nicht, dass Trump die komplette, also sie müssten ja dann die rote Welle, die sie ja darstellen, teilweise abgeben, wenn die Demokraten zulegen. Und sobald das spürbar wird in der Wirtschaft, dass diese ganzen Zölle nichts bringen, der Wirtschaft und nicht nur an der Börse, sondern eben auch wirklich fundamental, und wir sehen ja auch gerade jetzt recht viele Entlassungen, was natürlich auch wieder an den Doge-Geschichten liegt, dann kann sich auch der Wind hier schnell drehen, auch politisch, und ich glaube, das möchte Trump auch nicht, und deswegen rate ich hier, Gelassenheit ist ein großes Wort, aber nicht in Panik zu verfallen. Ja. Vielleicht wird das Ganze auch relativ schnell wieder in eine andere Richtung laufen, die wir uns natürlich alle erhoffen.
Ich möchte hier jetzt auch nochmal Tipps geben, zum Beispiel, also Ideen mitgeben, nicht jeden Tag ins Depot schauen,
ja,
vielleicht ein neues Hobby anfangen, malen oder lesen, wenn man sich weiterhin mit der Börse beschäftigen möchte, kann man,
super
ja,
attraktiv.
Kann man ja zum Beispiel mal Costolani lesen oder einfach nochmal lesen, ja, und Leute, ich habe es heute auch in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, wir hatten schon viel schlimmere Krisen, 2008, Covid. Da wusste ja wirklich keiner. Da wurde nicht mehr verhandelt mit dem Virus. Und ich weiß noch, da habe ich noch geraucht, wie ich auf der Terrasse saß, auf dem Balkon und geguckt habe, jeden Tag das Depot -3%.
Ja, ja. Aber das war heftig, weil dort wusste man ja wirklich nicht, wann macht alles wieder auf. Das war ja wirklich ein sehr unangenehmes Gefühl.
Und ich bin wie immer der Meinung, Warren Buffett hat es wieder allen gezeigt. Cash is King. Ja. Und ich glaube, er wird sich auch noch mal ein paar schöne Unternehmen jetzt hier schießen die nächsten Wochen und Monate.
Gut möglich.
Aber wir sehen ja auch, dass diese Rebounds, ja, also diese Erholungen, werden aufgrund der Informationen, die weltweit so schnell verfügbar sind, werden ja immer kürzer. Ja, also es ist nicht mehr so, dass der Markt so 10, 15 Jahre irgendwo runtergeht. Nein. Und wie du schon sagst, die Fakten liegen jetzt auf dem Tisch. Und ich glaube, mit jeder Verhandlung, die USA starten wird, werden die Märkte wieder nach oben gehen.
Optimistischer.
Ja. Genau, und deswegen bleibt ruhig und ich würde sagen, wir machen jetzt auch schon wieder einen Sack zu bei dem Thema.
Ich hätte trotzdem wieder dieses Dynamisieren von Sparplänen. Wer Sparpläne hat, es ist doch herrlich.
Zum Beispiel, ja.
Ich möchte das jetzt, auch wenn es vielleicht schon das tausendste Mal kommt meinerseits, aber wenn ihr in den Supermarkt geht, ihr kauft ja auch gerne die Sonderangebote. Also jeder von uns mag, wenn unsere Produkte, die wir kaufen, günstiger sind. Leute, das ist genau das, was wir gerade sehen und nutzt die Chance, wenn Sparpläne da sind, dynamisieren, das heißt aufstocken, möglichst größere Sparraten und dann vielleicht auch wieder reduzieren, wenn es mal wieder richtig stark nach oben gegangen ist.
Ich habe ja Microsoft nachgekauft, eine richtig große Position nochmal, mehr als mein Einstand damals habe ich nachgekauft und da war ja auch so dieses, ich bin so über 100% im Plus, was mache ich denn mit dem Buchwert? Und da hat mein guter Freund mich auf eine Idee gebracht. Ich habe ja ein gemeinsames Depot mit meiner Frau und dann habe ich dort einfach die Position Microsoft gekauft und somit sehe ich immer noch meine 100, schieß mich tot Prozent, immer noch weiter in meinem privaten Depot.
Witzig, als du mir das erzählt hast, habe ich kurz gelacht und habe mich dann selbst ertappt, wie dumm ich bin, dass ich das auch gemacht habe, also warum lache ich dann?
Siehst du?
Also sehr, sehr doof.
Aber es ist so ein, und deswegen lohnt es sich heute auch bei der Consorsbank ein neues Depot aufzumachen, da kann man sowas einfach mal machen. So, gucken wir nach vorne und wir wissen ja, die Probleme der Welt werden nicht nur über Zölle gelöst. Aber Kawasaki Heavy Industries, ein Unternehmen, wir sehen es hier am Kurs, unglaublich stark gelaufen in den letzten 12 Monaten. Mehr als 70% hat die Aktie zugelegt. Und Kawasaki ist Industrierobotik, Weltmarktführer. Unangefochten, sie haben die Patente, sie können das, sie wissen, wie es geht. Und jetzt will der Konzernchef, der Hoshimoto heißt er, und er ist so ein richtiger Tüftler-Entwickler, der will jetzt die großen Probleme der Zeit auch lösen und plant gerade dieses Thema Roboter in der Medizin nochmal komplett vom Reißbrett und sagt, ich mach's einfach neu, wir wollen es besser machen, wir wollen das, was wir im Großen können, im Kleinen machen. Und aktuell haben sich schon 70 Roboter dieser Medikeroid in Japan verkauft. Sie expandieren jetzt nach Singapur, nach Malaysia und dann wollen sie auch nach Europa. Sie erwarten auch dieses Jahr noch die Zulassungen. Und dieser Markt ist natürlich gigantisch und er wird im Moment von den Amerikanern eine Stryker, eine Illumina oder wie heißen die
anderen? Intuitive Surgical.
Da werden die dominiert und ich glaube, Wettbewerb belebt das Geschäft. Kawasaki ist im Bereich Industrierobotik mega gut schon aufgestellt und ich könnte mir vorstellen, das ist ein schönes Zubrot hier noch, um nochmal mehr Dynamik mit reinzubringen. Ich bin mir nur nicht sicher, Marcel, wie viel von dem, was ich jetzt hier schon erzähle, hier jetzt schon wieder eingepreist ist. Weil das so ein Industriegigant und Kawasaki ist ja groß, die machen ja nicht nur Motorräder, ja. Hier jetzt schon mit eingepreist ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Kawasaki vielleicht in den nächsten Jahren noch positiv überraschen könnte. Und auch sie, ich glaube auch durch diese Zölle zwingt Trump, also müssen wir leider nochmal kurz die Brücke schlagen, zwingt Trump natürlich auch neue Allianzen zu bilden. Ja, dass man sagt, EU mit Japan oder Japan mit Indien etc. Und dann werden auch solche Roboter, die natürlich einen riesen Mehrwert haben, eher dann mal in Japan gekauft als in den USA. Deswegen, ich glaube, ich habe es heute auch nochmal in der WhatsApp-Gruppe, ich kann es nur wieder sagen, mal der Blick über den Tellerrand hinaus, so ein bisschen, ich weiß, das Thema in Japan investieren, einige reden immer davon, aber ich habe es persönlich noch nicht gemacht, du auch noch nicht.
Ich sowieso nicht, ich bin ja eh kein großer Fan.
Und deswegen, aber ich will hier ja Ideen mitbringen, die man nicht überall hört. Und deswegen glaube ich, Kawasaki, für jemand, der sagt, hier, ich mache das neue Depot auf bei der Consorsbank und dann zack, eingezahlt, ich mache die als spekulative Position, könnte ich mir vorstellen, weil sie die Kompetenzen haben, sie haben bewiesen, sie können das entwickeln, dass das jetzt hier keine Eintagsfliege wird.
Ja, zumindest die letzten 2-3 Jahre muss man sagen, the trend is your friend bei dieser Aktie. Und ja, wer da dabei war, Hut ab, ist ja eine schöne Sache. Ich glaube, die Frage ist natürlich, wie groß der Anteil ist der ganzen OP-Reporter dann am ganzen Gesamtkonglomerat. Das ist ja dann immer so die Frage, die dann sich auftut. Und natürlich die Frage auch, inwieweit können die mithalten mit Branchenführer, das DaVinci-System von Intuitive Surgical, keine Frage. Aber Johnson & Johnson ist auch dabei übrigens.
Richtig, stimmt.
Die das auch machen. Aber sonst kommt da wirklich lange, lange nicht wirklich was Großes. Und deswegen könnte das ein spannender Einstieg sein, wenn sie die Kompetenz eh haben.
Der Markt soll laut Grandview Research um 9,4% pro Jahr wachsen.
Das ist nicht wenig.
Deswegen, wer sich hier jetzt gut positioniert, könnte einen Gewinn. Apropos positionieren, du hast ja auch ein Unternehmen heute dabei.
Ja, ein ehemaliges Konglomerat, welches sich aktuell neu positioniert und weiter positioniert. Und das tatsächlich sehr dynamisch, muss man sagen. Denn für 5,1 Milliarde Dollar übernehmen sie die Softwarefirma Dotmatics. Und das ist schon die zweite Übernahme in kurzer Zeit in diesem Bereich der Software. Und das ist ein Spezialist für die Pharmabranche, ein spezialisierter Anbieter von Forschungs- und Entwicklungssoftware. Und da erweitert man sich quasi zum bestehenden Geschäftsmodell mit dieser Übernahme. Und sie soll Teil des Wachstumsprogramms One Tech Company sein. Und da möchten sie nicht weniger als eine führende Position bei Industriesoftware einnehmen. Und da bin ich sehr gespannt, wie schnell und innovativ sie das auch umsetzen und auch implementieren. Denn das Schwere ist ja oftmals, diese Übernahmen auch in diese eigene Unternehmensstruktur einzubinden. Und Roland Busch ist ja der CEO, der ist natürlich da sehr optimistisch und der gibt richtig Fahrt auf. Und gerade mal kurz nachdem die andere Übernahme abgeschlossen wurde. Und das finde ich schon ziemlich stark. Finanziert wurde das Ganze werden durch den Verkauf von Anteilen, also Aktien, vor allen Dingen auch von Siemens Healthineers. Das heißt, die wirft man auf den Markt und hat dann natürlich wiederum Geld eingenommen, was man dann wiederum für diese Übernahme tätigt. Vor wenigen Tagen hat man, wie gesagt, diese 10 Milliarden Dollar Übernahme von Altair schon abgeschlossen, was ja auch die reinste Software war, auch schon ein sehr kluger Move. Und das soll auch nicht die letzte sein. Also alle, die so passen, sagte auch der Herr Busch, der CEO, dass man sagt, wenn da irgendwas passt, werden wir zugreifen. Und das finde ich schon ziemlich gut, weil man einfach dynamisch sich neu aufstellt und vor allen Dingen in einem Zukunftsmodell da richtig den Fokus setzt. Und gleichzeitig wird ja immer wieder spekuliert, was man noch outsourcen kann, was vielleicht nicht so reingehört. Und da bleibt dieses Unternehmen weiterhin in Bewegung. Das hat ja mit Siemens Energy geklappt, mit Siemens Healthineers ganz gut geklappt und das auf eigene Beine zu stellen. Und Mobility wäre jetzt die nächste Idee, auch wenn der Konzern da noch festhalten möchte, die ganzen Eisenbahnen, also Zugherstellung, ne, ICE und Co. Das bleibt eben spannend. Und man muss sagen, in der Verschuldung sind sie jetzt auch nicht gerade so hoch. Sie haben einen Rekordgewinn von 9 Milliarden Dollar oder Euro letztes Jahr gemacht. Das ist schon sehr gut, haben also auch da Rückenwind und haben nur eine 9 Milliarden Euro Verschuldung. Ist im Prinzip also, ich sag mal, tragbar. Und ja, die Software-Sparte wächst jetzt schon stärker als der Rest des Unternehmens. Klar, logisch, Software läuft halt immer auch ein bisschen besser, wenn sie gut ist. Und in den letzten 15 Jahren, rat mal, wie viel da Unternehmen aus dem Bereich Software übernommen wurden.
Ich habe keine Ahnung.
Irgendwann ein Gefühl, wo du sagst, 15 Jahre, was wird Software, also Siemens, was
20, 25?
Das wäre ja schon, also hätte ich nicht mal getippt, sag ich gesagt, 35, also wirklich 35 Unternehmen übernommen, das ist schon echt viel. Hätte ich auch nicht gedacht. Ja, das muss ich mir mal vorstellen, ne? Das habe ich überhaupt nie mitbekommen. Und insofern gefällt mir persönlich die Nachricht gut. Die Märkte sind natürlich, oder waren erst neutral gegenüber, jetzt ist natürlich Siemens auch im freien Fall, was natürlich an Zöllen liegt. Und ja, vielleicht ist hier eine Chance da, wenn die Aktie ordentlich runtergekommen ist, für alle die, die eben auch diesen, die Investment-These des eigenen CEOs mitgehen, kann das hier doch noch eine ganz interessante Sache werden.
Also ich habe ja gesagt, kein Kauf, liegt aber auch daran, ich habe mich mit dieser Aktie noch nie beschäftigt und ich müsste da erstmal ein bisschen reingucken, aber du, da Sie scheinen zu wissen, was sie machen. Der Aktienkurs gibt ihnen recht.
Punkt. Absolut. Ja. Genau. Sind auf nahezu Allzeithoch, ne?
Wer auch weiß, meines Erachtens nach, was sie machen, das sind die Managerinnen und Manager meines Unternehmens, nämlich Visa. Ich habe zwar nur einen kleinen, auch von unserem Unternehmen.
Ja, eben.
Nämlich Visa. Wir sind beide investiert und es ist eine brutal starke Aktie. Und jetzt habe ich gelesen, Visa bietet 100 Millionen Dollar für Apples Kreditkarte. Weil, was ich nicht wusste, Marcel, ist, dass Goldman Sachs, die sind ja der Herausgeber, die wollen sich von diesem Geschäft trennen, weil sie sich wieder mehr auf Investmentbanking konzentrieren wollen. Und bei dieser Übernahme, könnte Apple auch, also wenn Apple jetzt sagt, sie machen es zum Beispiel selber, zu einem anderen Kreditkartennetzwerk wechseln. Aktuell macht es ja nämlich Mastercard mit Goldman Sachs zusammen. Und die großen Kreditkartenanbieter kämpfen total um dieses Geschäft mit Apple. Und Visa bietet jetzt 100 Millionen Dollar an in dem Angebot, nur Cash, nur damit sie, also einfach, wenn, damit es losgeht, ja. Und Apple braucht neben einem neuen Kreditkartenanbieter aber dann auch einen neuen Bankpartner. Und es scheint so, American Express, die wollen beides machen, weil wir wissen ja, wir haben es ja schon mal ein paar Mal erklärt, American Express ist Bank- und Kreditkartenangeber, Geber, nicht Angeber, ja,
Kredit, vielleicht auch ein Angeber,
Angeber auch, nicht. Ja. Und Mastercard und Visa stellen eigentlich nur die Transaktion zur Verfügung. Und ich glaube, Amex wird es nicht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple sich so stark mit beiden Sachen mit einem committen will. Ja, dass man sich lieber noch einen Partner holt. Natürlich musst du ein bisschen mehr verhandeln. Aber Apple wird sich, so wie Insider berichten, sich als erstes für ein Netzwerk entscheiden. Und ich muss dir sagen, ich habe ja Visa schon sehr lange in meinem Depot. Die Aktie ist irgendwie immer so ein bisschen vor sich hingedümpelt und jetzt auf einmal zieht die durch. Seit Anfang des Jahres. Und ich könnte mir vorstellen, Marcel, dass hier manche schon was vorwegnehmen. Ja, bei dieser Aktie, dass die jetzt auf einmal so losläuft. Und ich hoffe natürlich, dass für uns beide, dass Visa es bekommt. Und das Kreditkartenprogramm von Apple, wir haben ja noch gar keine Apple-Kreditkarte hier bei uns in Europa, hat ein Bilanzvolumen von 20 Milliarden Dollar und ist damit das größte Co-Branding-Geschäft der Welt.
Ja, ist auch, glaube ich, nur in den USA genau. Aktiv. Ja.
Und was natürlich spannend wäre für Visa, wäre dann natürlich auch Apple Pay. Ja, da vielleicht die Zahlungen abzuwickeln. Also drücken wir die Daumen, dass es klappt. Und die Aktie läuft langsam richtig los, oder?
Ja, genau. Sie sind ja eh ein Dauerläufer, ne? Sie hatten dann mal ein paar Jahre Pause. Die waren, ich sag mal, so hoch bewertet zwischenzeitlich, dass das auch mal notwendig war. Und jetzt gehen sie eben wieder hoch. Und auch wenn sie da wieder eine gewisse Bewertung einwachsen werden, wo sie dann mal auch wieder eine Weile seitwärts laufen, sind sie einfach langfristig zu halten. Das ist ganz klar, Mastercard, aber auch Visa sind beide in dem Segment wirklich top. Und passend dazu, Philipp, erinnerst du dich 2020? Da hat Visa eine Übernahme angekündigt.
Ja.
Und diese Übernahme hieß damals Plaid.
Was also, machen
das
die nochmal?
Ich weiß es nicht. Genau, mehr. Ist ein Fintech-Unternehmen, welches, ich sag mal, so die ganze Struktur beschleunigt, Konten verbindet. Also, dass das auch, ich sag mal, für Unternehmen vor allen Dingen, wenn sie mehrere Konten haben,
ja.
Dass es dann relativ schnell und, ich sag mal, digitalisiert von einem zum anderen geht, obwohl das gar nicht die gleichen Banken sind und so weiter und so fort. Also, da setzen sehr, sehr viele Unternehmen, ich sag mal, auch ihre, ja, als Kundschaft schon mit ran. Ne? Also, die sind da im wirklich starken Wachstum und damals wollte Visa 5,3 Milliarden Dollar auf den Tisch legen und dann 2021 kam alles anders, denn der Deal scheiterte aufgrund der Wettbewerbshüter und natürlich einer Kartellklage, denn das wäre nicht gut für, naja, das System gewesen. So zumindest die Wettbewerbshüter, gerade auch im Bereich der Debitkarten. Und naja, die neue Finanzierungsrunde, die jetzt gemacht wurde, da sammelten sie 575 Millionen Dollar ein und haben eine Bewertung von 6,1 Milliarden Dollar. Das heißt schon mal deutlich mehr, als damals Visa zahlen wollte. Gut für die Gründer, die da natürlich wiederum ein bisschen besser jetzt dastehen. Aber diese, ja, oder sagen wir, diese Finanzierungsrunde war auch weniger als 2021 in der Serie D, die dann schon mal eine Bewertung von 13,4 Milliarden ermöglicht hat, also schon das Doppelte. Also sieht man auch, wie alle Tech-Werte ist hier natürlich dann auch der Preis für das Unternehmen Plaid auch wieder runtergekommen. Und sehr spannend ist auch, dass das Unternehmen natürlich IPO-Pläne hat und sie sehen das tatsächlich als Meilenstein der Zukunft. Und jetzt wird es spannend, wann dieses Unternehmen an die Börse kommt. Sie haben zwar gesagt, dieses Jahr noch nicht, aber wir wissen ja, so ein Jahr geht ja schnell vorbei und dann ist vielleicht nächstes Jahr hier wirklich ein sehr spannendes Unternehmen dabei, was wirklich gut wächst und vor allen Dingen auch offensichtlich sehr große Probleme löst mit ihrer Software und dahingehend sind sie natürlich auch relativ hochmarschig. Wird spannend.
Ja, also wenn Visa so ein Unternehmen übernehmen möchte, dann hat ist das Grund. Auch ein Ritterschlag.
Ja,
dann
hat das einen Grund.
Apropos übernehmen, der Mehrheitseigentümer von oder mit einer der größten Eigentümer von VW und Porsche, das ist die Porsche SE, die Porsche Holding, Marcel. Und die wollen jetzt neben den zwei Auto-Imperien, die sie haben, ob es noch Imperien sind, müssen, muss jeder selber für sich entscheiden. Aber die wollen jetzt noch ein drittes Standbein eröffnen. Und der Trend ist ja Friend, sagst du ja immer. Und aktuell ist der Trend ja Rüstung.
Ja.
Und jetzt möchte man hat 2 Milliarden an Liquidität. die jetzt in ein drittes Standbein investieren. Man sucht nämlich, du weißt ja, man soll immer kaufen, wenn es keinen interessiert, wenn die Kanonen donnern. Und aktuell spricht ja niemand über Rüstungsaktien.
Nee.
Und das ist der Grund, warum sie sich jetzt diversifizieren wollen in dem Bereich Rüstung.
Ja.
Und ich bin gespannt. Sie wollen weiter an VW und an Porsche festhalten. Das haben sie ganz klar gesagt bei einer Analystenkonferenz. Und sie sagen auch selber, sie haben nämlich schon Kompetenz im Bereich Rüstung, weil sie haben 2024 einen zweistelligen Millionenbetrag in Quantum Systems investiert und das Unternehmen gilt als führender Hersteller von kompakten Drohnen für sensorgestützte Datenerfassung. Ich bin gespannt. Quantum Systems hat kürzlich mit einem Zukunft eines europäischen Drohnenherstellers angekündigt, dass sie jetzt eine 150 Kilo schwere Aufklärungsdrohne entwickeln wollen. Ja. Ich sag mal so, schauen wir mal, was wird.
Ja, richtig. Ne? Wir erinnern uns zum einen an Warta, die haben auch mal viel vorgehabt bei der Entwicklung. Ich glaube auch, dass das Management schon als KI so das Schlagwort war bei dem ganzen, saß, Mensch, wie könnte man jetzt hier die KI-Welle mitnehmen? Aber da haben sie festgestellt, Software ist nicht so Jans ihr Ding. Und deswegen glaube ich, ist Rüstung vielleicht ganz passend, um da mal einem Trend was zu setzen. Aber ich sag mal, der Markt sieht da jetzt auch keinen großen Aufschwung und sollen sie es doch machen. Ich glaube, die Aktien werden davon nicht so gut profitieren.
Na.
Interessant ist, wie die Porsche-Aktie aber selber jetzt, also nicht die Holding, sondern die Porsche-Aktie, seit dem IPO dann auch wieder halbiert ist mittlerweile. Also ganz im Gegensatz zu Ferrari, die natürlich sehr gut laufen, aber bei Porsche sieht es auch nicht so wirklich
wunderbar aus. Wir sind da wieder beim schönen Wort Billo-Luxus.
Ja.
Ist leider
von
so.
Dir erfunden, glaube ich.
So. Ja, ich glaube also auch.
Ich weiß aber nicht, ich habe es noch nie gehört, aber du hast es ja schon öfter hier angebracht.
Porsche, du sowieso, aber auch ich könnte einen.
Selbstverständlich.
Also
5, 6, 10. Also so Matchbox-Autos.
Ja.
Die können ich mir vielleicht leisten.
Das wird so in 3, 4, 5 Jahren wird das der Verlierer der Spekulation, muss sich einen Porsche leasen. Für ein Jahr.
Oh Gott. Nein, lieber als.
Naja.
Bietet Matchbox Hot Wheels schon sowas wie Leasing an?
Ich glaube, nach den Zöllen jetzt nicht
mehr. Nicht mehr.
Kommen wir zu meinem Top der Woche.
Ja.
Und das ist das Aktienbeta. Und
erklär uns.
Wir werden nächste Woche darüber sprechen. Ja, also wir werden nächste Woche definitive tolle Investmentideen dabei haben.
Oh ja.
Mit einem Beta von unter 1. Also das Aktienbeta ist ein Maß dafür, wie stark eine Aktie auf Schwankungen des Gesamtmarkts reagiert. Ist dieser Wert bei 1, dann heißt es der Gesamtmarkt, jetzt in dem Fall der MSCI World, geht 1% rauf, geht auch die Aktie 1% rauf. So im Schnitt. Ja, also historisch gesehen, wenn man beide Charts übereinander legen würde, würden sie eigentlich immer dieselben Renditen abschmeißen. Über 1 heißt mehr Volatilität, was aber nicht heißt, und deswegen müssen wir das dann auch nächste Woche mal einordnen mit konkreten Unternehmen, Marcel, heißt nicht mehr Volatilität, heißt nicht gleich Outperformance, also Alpha. Ja. Unter 1 heißt, man schwankt weniger als der Gesamtmarkt, was bedeutet, dass man bei der Aktienbewertung nicht so stark mit dem Gesamtmarkt korreliert, also zum Beispiel mit Zöllen etc. pp. Was aber auch nicht heißt, ganz, ganz wichtig, wenn man sich nämlich komplett loslöst und weniger schwankt, kann man auch tot am Loch irgendwo liegen. Ja, also wir bringen nächste Woche mal für alle Kategorien mal ein paar Beispiele mit. Wir haben sie heute noch als Investmentidee, also bei mir bleibt auf jeden Fall dran. Und aber die Liste, die stellen wir euch nächste Woche auch zur Verfügung, was da rausgekommen ist mit einem Beta-Wert von unter 1, das sind schon spannende Dauerläufe auch mit dabei.
Genau, und deine Hausaufgabe oder eine Hausaufgabe, die ich dir jetzt gebe, ist,
bitte,
speicher die von denen, die du hattest und vergleiche nächste Woche, ob sich da was geändert hat aufgrund dieser jetzt aktuellen sehr stark schwankenden, ich sag mal auch Indizes. Ne? Es kann ja sein, dass dadurch natürlich auch gewissen paar hinterherziehen.
Da muss ich gleich Screenshots machen.
Vielleicht ändert sich ja da was. Mach das mal. Wird spannend, wenn dann die Auswertung kommt, ob da vielleicht sogar sehr viel sich dreht, weil das wäre wiederum spannend, wie beständig das dann auch ist oder ob das nur eine Zeitpunkt
betrachtet ist. Du kannst die Perioden einstellen.
Ja.
Also du kannst wirklich sagen, betrachte das mir auf 250 Tage. Ich hatte es mal gemacht, ich glaube auf 600 Tage, also auf knapp 3 Jahre.
Ja.
Und coole Unternehmen rausgekommen, also nächste Woche auf jeden Fall einschalten. Und wenn man jetzt so ein Leasing macht, ja, bei Porsche, wie du zum Beispiel.
Ja, absolut.
Dann ist klar, Porsche Taycan, wenn du ja jetzt dann auch weggehst von Tesla.
Ja, wenn die keinen teuren haben, schade.
Dann Porsche Taycan, Leasing, dann wirst du ja ganz klar auch beim Verkäufer deines Vertrauens im Porsche Autohaus.
Klar.
Wirst du dann sagen,
weggeschickt.
Ich brauche ein Leasing, ich möchte fahren im Jahr 500 Kilometer. und soll nicht für Kostenkamera. Na,
vor allen Dingen soll es in der Garage stehen, in meiner Glasgarage.
Genau, richtig.
Ja, damit sie das sieht.
Und dann wird er sagen,
habe ich was.
Da habe ich was für Sie, habe ich mal was vorbereitet. Aber jetzt müssen wir vorher erstmal kurz mal Ihren Score abchecken. Und dann sagst du, ich bin doch eh Highscore. Richtig?
Oh Gott. Nicht schlecht.
Ich habe dich vermisst.
Ja, ja, ich merke schon. Richtig warm gelaufen, der Philipp. Ja, mein Top der Woche ist die Schufa. Und ja. Nicht die aktuelle, sondern das, was da passiert.
Deine aktuelle.
Meine aktuelle sowieso nicht. Hört auf. Ja, bisher ist das ganze Thema Schufa ja so, naja, ich sag mal, verdecktes Thema, ne? Also keiner weiß so richtig, wie wird es berechnet, was habe ich getan, dass ich keine guten Schufa-Score habe oder was habe ich nicht getan oder was auch immer, ne? Und es ist ein undurchsichtiges Konstrukt und mit vielen Überraschungseffekten, weil manche ganz erschrocken sind, dass sie mal eine Rechnung vergessen haben, gleich unten durch sind, die nächste Finanzierung nicht bekommen und so weiter und so fort. Das soll sich ändern im Q4 2025, denn da kommt der neue Schufa-Score und das heißt, es gibt einen neuen Bonitätsscore, der auf völlige Transparenz setzt, lieber Philipp. Und anhand eigener Daten, die jeder für sich kennt oder kennen sollte oder herausfinden kann, ganz einfach, kann jeder Verbraucher auch selbst errechnen, welchen Score er hat. Und aus den vorher 250 undurchsichtigen Kriterien, was keiner überblicken kann, werden es nur noch 12 verständliche und aussagekräftige Kriterien, wovon natürlich ein bisschen unterschiedlich gewichtet wird, aber jedes Kriterium erhält Punkte. Und da kann man recht schnell zusammenrechnen und fertig. Und dann weiß man in etwa, okay, macht es jetzt Sinn, hier zur Bank zu gehen und sich den Porsche leasen zu wollen, im Porsche Autohaus oder vielleicht auch das nächste Eigenheim zu leisten oder was auch immer, bevor man sich da blamiert oder vielleicht sich auch unterschätzt finanziell, kann ja auch sein, kann man da, ich sag mal, die Eigenverantwortung hervorbringen, selbst eine Übersicht setzen und sagen, okay, ich habe einen ganz guten Score. Ich glaube, ich muss ja nicht verstecken finanziell und kann hier tatsächlich, keine Ahnung, geht ja auch um Immobilienfinanzierung oder was auch immer, was halt noch, überhaupt noch so im Raum ist, ne? Gerade auch für die Investmentsicht. Und ja, ich finde es super. Für mich ist es ein Top-Blend. Es steigert natürlich die Eigenverantwortung. Es lässt diesen Nebel so ein bisschen verziehen und das Ganze ist dann eben nicht mehr so ein Mysterium und so ein bisschen, ja, ich sag mal, auch immer so, ist ja auch immer so eine Red Flag, ne? So darüber zu reden, so wie so eine Schufa-Score, weiß auch keine Sau. Insofern top.
Meine Spekulation diese Woche ist, dass dein Schufa-Score,
den ich aktuell gar nicht kenne, ja, schön, grüne Ampel.
Ich glaube, es geht dann hier, du sagtest ja 12 Kriterien, ist wahrscheinlich, schauen Sie 12-mal in Ihr E-Mail-Postfach und gucken Sie, wie oft steht da Mahnung oder Zahlungserinnerung.
Ja, gute Idee, ja, jeden Monat einmal. Klug, sehr klug.
Kommen wir zu meinem Flop der Woche und Marcel, was soll ich sagen, es sind die Medien, die Lügenpresse.
Ja, aber
und
nicht wir.
Diesmal stimmt es auch. Ja?
Das ist noch nicht, also es sind auch keine Querdenker, ne? Das klingt ja immer so, die Medien und so, aber diesmal stimmt es.
Dieses Mal stimmt es, weil in den Medien hört man im Moment ganz oft, dass der ETF als Altersvorsorge richtig schlecht ist. Und das will ich mal ein bisschen einordnen und ich habe mir leider auch dieses Interview gegeben, was so im Moment so kursiert, das wurde in der Zeit nämlich, hat sich der Fondsmanager Rushir Sharma hat ein Interview gegeben und er ist skeptisch über den MSCI World und wir sagen ja auch mal so ein bisschen über den Tellerrand gucken, aber für jeden, der sich nicht damit beschäftigen will, der aber überzeugt ist, da ist es einfach das Beste, was du machen kannst, immer schön nachkaufen, fertig. Und dieser Fondsmanager, der Herr Sharma, sagt jetzt, das ist alles Mist, das sollte man lassen, weil die Gewichtung 70% USA einfach viel zu hoch ist. Ja? Und jetzt habe ich mir mal seinen Fonds angeschaut und er hat einen Fonds für die Emerging Markets. Dann ist natürlich klar, dass er möchte, dass die Leute rausgehen aus den größten 1900 Unternehmen der Welt und lieber in einen Emerging Markets Fonds investieren. Und Marcel, jetzt glaube ich, muss man auch allen Leuten, die zu einem kommen und sagen, Mensch, wie soll ich es machen? Die muss man nur fragen, möchtest du lieber dein Geld in die 1900 größten Unternehmen der Welt investieren oder in, jetzt kommt's, die HDFC Bank? Oder dann geht's noch weiter in die Petrobras aus Brasilien oder die Ituna Unibanco Holding, einen ETF auf Chile, dann einen Crane Shares Trust ETF auf das chinesische Internet und zweimal auf Kaspi und ein OneEgg ETF auf Vietnam.
Ja.
Hm. Weil genau das ist das Portfolio von diesem Fondsmanager.
Ja.
Er hat mehr Geld als wir. Er hat bestimmt auch einigen Leuten auch Geld gebracht. Aber aufpassen, was da passiert. Und jetzt möchte ich, jetzt kommt es am schönsten, ein Zitat machen aus diesem Interview. Die Zeit Online fragt, Sie managen selber einen Fonds. Wie gehen Sie mit diesen Unsicherheiten um? Wie reagieren Sie auf Trumps Kapriolen? Sharma sagt, gar nicht. Sie reagieren am besten auf gar nichts, weil sie nicht wissen, was morgen passieren wird. Sie können nicht ständig auf Trump reagieren, sonst vergessen sie nie, was eigentlich richtig und was falsch ist. Die Zeit Online sagt darauf, und was ist für Sie gerade die richtige Sicht auf die Märkte? Sharma sagt dann, Donald Trump sorgt gerade dafür, dass die amerikanische Fondsmarktstellung bröckelt. Er macht den Rest der Welt great again, aber der Rest der Welt ist deshalb auch gezwungen, endlich die Kurve zu kriegen. Wenn du das so hörst, für mich war die Kernaussage, man sollte einfach gar nichts machen, wenn es gerade ein bisschen runtergeht.
Ja.
Oder? Also, wie siehst du es?
Wir sollten es alle so machen wie Sharma, denn er macht auch nichts.
Ja.
Und wir sollten, also.
Einfach wirklich, geil, oder?
Aber man muss auch sagen, ich habe es auch gelesen, aber nicht da in der Zeit. Ich habe es auch bei vielen anderen, ich sag mal gerade auch Finanzzeitschriften gelesen. Ja, na klar, es klickt natürlich super, weil jeder hat einen ETF und meistens auch einen MSCI World. Und da kann man natürlich auch viele Leser finden, natürlich auch dementsprechend. Aber was immer mitspringt, man wird immer Unsicherheit irgendwie auch mitsehen. Und das ist eben wirklich das Gefährliche daran, weil jeder, der ein ETF-Anleger ist, gerade ein MSCI World, sollte eigentlich genau das Gegenteil tun. Nämlich wirklich nichts und da auch wirklich gar nichts in Frage stellen, vor allem jetzt nicht, jetzt wo es günstiger ist, jetzt hoch mit den Sparplänen, jetzt mehr investieren, jetzt vielleicht auch anfangen, wenn man es noch nicht gemacht hat. Nutzt diese Chance und wenn es noch ein bisschen sinkt, auch nicht schlimm, es ist nur eine Momentaufnahme.
Erinnert dich dran, wie viele Leute während Covid, weil sie Zeit hatten, sich mal damit zu beschäftigen, eingestiegen sind.
Ja, genau, aber das sind ja gerade auch immer die, die relativ unerfahren sind. Ist leider auch, ich sag mal, bei unserem Podcast hören jetzt auch nicht so viele Neue dazu. Das ist ja das auch, das ein bisschen schade ist, weil wir wahrscheinlich auch technisch zu tief manchmal drin sind. Ne? Das holt nicht alle ab, aber für diejenigen, die es uns doch mal hören, bitte seid klug genug, nicht jetzt hinzuwerfen, sondern genau das ist, dafür ist dieser MSCI World geschaffen. Langfristig halten, nicht hinterfragen. Es sind die besten Aktien der Welt, sind die besten Unternehmen der Welt. Es ist das Weltwirtschaftswachstum und nur weil der Anteil der Big Techs, die jetzt mal 3 Monate, vielleicht auch 4 Monate nicht gut gelaufen sind oder vielleicht noch gut nicht so gut laufen werden, das drückt natürlich und ja, der Anteil ist da groß dran, aber langfristig wird sich das wieder drehen und da würde ich jetzt wirklich hoffen, dass da jeder so ein bisschen die Rationalität jetzt, vor der Emotionalität
jetzt
steht.
Jetzt sind wir auch wieder beim Thema Gier frisst Hirn. Der Aktienmarkt schafft im Schnitt 9-11% pro Jahr mit Dividenden. Und es ist einfach brutal stark gelaufen die letzten Jahre. Wir sind verwöhnt. Aber selbst ganz ehrlich, fürs Nichtstun, man investiert, wenn man da eine Rendite von 9-11% kriegt, ist man trotzdem nach 60 Jahren sehr, sehr wohlhabend oder nach 40. Und deswegen bleibt dabei. Und wenn ihr Leute kennt, die jetzt unsicher sind, die sagen, was macht ihr? Sage ich nur eins, 2, 3, 4, das rate ich dir. Unsere Podcast-Folge 234, schickt sie gerne weiter.
Ja, genau. Also das ist wirklich so, vielleicht auch, also ich finde, das ist so für diejenigen, die am Markt, ich sag mal, schon erfahrener sind, schon länger dabei sind, es ist die Verantwortung von uns, denjenigen, die relativ neu dabei sind, auch zu sagen, pass auf, das, was du da liest, das ist.
Und das sollte man auch im Eigeninteresse machen. Warum? Weil du sagst, die Verantwortung, ja, weil wir wollen ja mehr Nachfrage schaffen. Weil je mehr Nachfrage ist, desto mehr treibt es die Preise, Leute, und desto mehr steigen eure Aktien.
Ja, könnte man jetzt auch so sagen, aber das hat keinen Einfluss in der Menge. Ne? Also das soll jetzt nicht für diejenigen, die wirklich Einsteiger zuhören. Da kommt aber an, wen du
motivierst.
Ja, das stimmt schon, aber vielleicht den Herrn Sharma. Vielleicht geht er doch noch an ETF, MSCI World.
Ja, ich finde das so schade, ja, das weil ist, er weiß es auch besser.
Ja, ne, die Begründung war halt oft auch diese, ich sag mal, die Mag 7, die halt jetzt nicht mehr so gut performt haben. Ich rede von 4 Monaten, wo es mal nicht läuft, das ist es, oder 3 jetzt aktuell sogar. Nur, also es ist am Ende ja hanebüchen, das auf Langzeit zu setzen. Also es ist wirklich nicht zu vergleichen und dann plötzlich auf Europa umzuschwenken, was man ja auch hier und da gelesen hat, nur weil da 3 Monate mal eine Outperformance ist, was vorher einfach jahrelang schlecht war. Und dann wirklich, und wenn das 70% US-Anteil sind, ist das kein Nachteil, ist das ein Vorteil, weil halt die ganzen US-Unternehmen auch weltweit tätig sind. Sie sind überall präsent und wenn es mal jetzt nicht ein paar kurze Momente nicht gut läuft.
Ganz wichtig ist ja auch, jetzt, worst case, die USA brechen zusammen, machen an der Weltwirtschaftsleistung nur noch 10-15% aus.
Dann kann der ganze Rest
dann hier ist nächstes
auch
Jahr
einpacken.
Auch der ETF so.
Ja.
Der Punkt.
Auch die Image and Markets würden einpacken, weil und die natürlich auch daran
man hängt. Sagt ja immer, hin und her macht Taschen leer. Aber dieses Hin und Her macht der ETF-Verein, dafür zahlt man Gebühren. Oder man macht es halt händisch. Aber dann hast du eigentlich dich doppelt abziehen lassen.
Ja, das stimmt. Und das ist ja genau auch das Thema, warum es auch viele Fondsmanager natürlich haben ja eigene Interesse, weil die wollen natürlich das in ihre eigenen Fonds und so. Das kann man vielleicht ja gar nicht verübeln insofern. Aber dass die Zeitschriften dann, ich meine, Interviews auch wieder was anderes. Aber die große Big Letters ist der MSCI World Geschichte, sollte man da raus. Das ist wirklich ein falscher Move und vor allem hat das falsche Effekte. Ne? Das ist nicht gut. Mein Flop der Woche ist weniger dramatisch, aber dennoch auch etwas kritisch zu sehen, denn die DWS, also die Fondsgesellschaft der Deutschen Bank, ist ja einzeln an der Börse unterwegs und wir erinnern uns, vor ein paar Jahren war das Thema Klima ja noch interessant, auch am Aktienmarkt und da gab es schon auch mal hier und da so das Thema Greenwashing. Wir hatten es, glaube ich, auch schon mal als Themenfolge.
Als erstes.
Vor vielen Jahren.
Folge 1.
Unsere erste Folge 1 war das?
Greenwashing fürs Depot.
Ja, nicht reinhören, das war qualitativ eine ganz andere Geschichte.
Hallo?
Wir waren einfach besser. was wird vorgeworfen? Also die DWS soll jetzt 25 Millionen Euro Strafe zahlen, weil die DWS eben Produkte grüner verkauft hat, als sie eben waren. Und das grenzt natürlich dann schon ein bisschen an Strafbarkeit, was natürlich hier auch ein Gericht jetzt festgestellt hat. Aber das Management, und da muss ich wiederum ein kleines, aber eine positive Geschichte daraus abgewinnen. Wir begrüßen es, dass die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main gegen die DWS nunmehr abgeschlossen sind. Und dass unsere Marketing in der Vergangenheit teilweise überschwänglich war, haben wir in den vergangenen Jahren bereits öffentlich gesagt. Wir haben die internen Dokumentations- und Kontrollprozesse bereits verbessert und werden auch weiterhin daran arbeiten, hier weitere Fortschritte zu machen. Und hier gefällt mir eigentlich so das Statement des Managements, denn ich meine, was bleibt denn anders übrig? Aber sie geben einen Missstand zu, sie haben was falsch gemacht. Eine Fehlerkultur ist auch ganz wichtig, das vielleicht einfach mal zuzugeben. Okay, war halt Mist, haben wir Mist gebaut. Wir büßen jetzt gerade mit 25 Millionen Euro Strafe und werden das ganze Thema verbessern, dass er eben hier nicht in der Marketingabteilung so ein bisschen abschweifen. Und das gefällt mir dann wiederum ganz gut. Trotzdem bleibt es natürlich ein Flop, weil das darf auch nicht passieren. Am Ende des Tages sind es immer Anleger, die da gebrellt sind und dann vielleicht nicht das Grüne bekommen, sondern dann am Ende doch eine Shell im Depot haben, obwohl sie eigentlich grün sein wollten.
Aber wenn ich den Chart so sehe, ärgere ich mich. Ich habe mich mal so bei unter 25, war ich immer mal so am Überlegen, 2022.
Ja.
ETFs werden mehr, wäre eigentlich eine spannende Idee.
Aber hättest du auch keine Outperformance gemacht? Du hättest keine Outperformance.
Seit 2023? Fast verdoppelt. Mit der ordentlichen Dividende.
Die ja, im noch. Tief, Philipp, aber du die Frage ist ja, an welchem
Tag wärst du eingestiegen? Ich wollte unter 30 kaufen. Ich weiß es noch. Und dann ist die Aktie losgelaufen.
Jetzt ist sie bei 47.
Ja, ist so gut.
Sind nicht das Doppelte.
Fast. Na, aber die Dividenden. Die haben eine ordentliche Sonderdividende noch
ausgeschüttet. Ja, das stimmt. Aber es ist, Naja.
Aber dafür habe ich den Indexanbieter.
Ja, es gibt, glaube ich, auch einfach Attraktiveres, ne?
Apropos Attraktivität. Wir haben einen Mann, der sowas von attraktiv ist. Und das ist der Stefan von der Consorsbank.
Er wird es gerne hören.
Er ist jetzt kostenlos, aber nicht umsonst für euch mit dabei.
Kannst du kurz sagen, was er macht eigentlich? Weil viele hören
es, aber wissen es vielleicht gar nicht. Er ist also der Chief Berater und also er ist ein hohes Tier bei der Consorsbank, der sich für uns wirklich die Zeit nimmt und sein Job ist es, sich den ganzen Tag mit den Märkten zu beschäftigen.
Also hat auf jeden Fall einen Zeitvorsprung zu uns.
Ja, und tatsächlich auch die Leute zu beruhigen. Also Stefan, beruhige uns mal bitte.
Tja, war das gestern wirklich der Liberation Day oder war es nicht vielleicht doch eher der Demolition Day? Die Frage musste man sich nach den Ankündigungen von Donald Trump, glaube ich, stellen, der die Zölle auf Einfuhren in die USA auf Höhen geschoben hat, die wir seit Jahrzehnten nicht mehr hatten. Und wenn man sich den Markt anguckt, dann glaube ich, dann spielt der Markt hier wirklich eher das Thema des Demolition Day, denn mit den Ankündigungen, die wir jetzt gesehen haben, wird Donald Trump die Weltwirtschaft, aber vor allem natürlich auch die amerikanische Wirtschaft deutlich schwächen. Einfuhren werden teurer. Das Klima, das Verbrauchervertrauen dürfte weiter abnehmen. Und das spiegelt sich hier natürlich auch heute in den Marktreaktionen wieder. Es war zwar lange angekündigt, dass was kommt. Ich glaube, der Markt hat aber einfach nicht damit gerechnet, dass etwas von dem Umfang kommt. Man sollte sicherlich auch ein Stück weit berücksichtigen, und da haben wir auch viel mit unseren Kunden drüber diskutiert, dass Trump rein auch aus taktischen Überlegungen mit Forderungen wahrscheinlich kommen wird, die relativ hoch sind, denn das ist ja klassische Verhandlungstrick, wenn du den ersten Move machst, dann machst du einen großen Move und kommst mit hohen Zahlen. Jetzt ist es halt nur leider Gottes so, dass A, die Zahlen ein bisschen höher waren, als viele das erwartet haben, und gleichzeitig ist es vielleicht dann doch auch noch nicht das Ende der Fahnenstange, denn Donald Trump hat ja auch gesagt, die Zölle, die die USA sehen, die auf ihre Ausfuhren erhoben werden von anderen Ländern, darauf hat er ja quasi nochmal einen Abschlag von 50% genommen. Das heißt, da ist durchaus noch Potenzial da, dass das hier weiter eskalieren kann, wenn es jetzt Vergeltungsmaßnahmen von anderen Ländern gibt. Gleichzeitig muss man, glaube ich, auch berücksichtigen, dass ja 10% an Zöllen eingeführt wurden als Basislevel. Das würde ich mal sagen, das ist in Zukunft wahrscheinlich das unterste Niveau. Da wird man wahrscheinlich schwer was drunter weghandeln können. Das heißt, nach vorne gerichtet wird das Thema Einfuhrzölle die Weltwirtschaft begleiten, und es ist kein kurzfristiges Aufflammen, sondern wahrscheinlich ein längerfristiges Phänomen. Auch das führt ein Stück weit zu einer Neubewertung. Insgesamt dürfte das Paket, was Trump jetzt angekündigt hat, gerade auch für die USA tendenziell stagflationäre Tendenzen haben. Nicht, dass wir in der Stagflation rutschen werden, aber von der Tendenz her, also Inflation hoch, Wirtschaft runter. Wir gehen nicht davon aus, dass die USA in eine Rezession gehen. Aber insgesamt dürfte sich das Wirtschaftswachstum in den USA deutlich abschwächen, und auch der Rest der Welt dürfte leiden. Vor dem Hintergrund haben wir heute unsere Aktienmarktmeinung insgesamt von positiv auf neutral runtergenommen und haben die USA auf negativ runtergestuft. Würden in den USA auch tendenziell weiterhin eher beim gleichgewichteten S&P bleiben, nicht beim kapitalgewichteten S&P. Uns ist die Gewichtung der ehemals glorreichen, mittlerweile glanzlosen 7 eigentlich nach wie vor ein bisschen zu hoch. Hier gibt's auch von den Bewertungen her, sind wir noch nicht da, wo wir in der Vergangenheit Wendepunkte gesehen haben, wenn wir uns die mal so als Gruppe anschauen. Und das andere Thema ist, dass natürlich gerade die US-Technologiewerte dann auch sehr schnell in den Fokus von potenziellen Vergeltungsmaßnahmen, gerade auch aus Europa raus, geraten können. Denn wenn wir etwas haben aus oder in Europa, wo wir quasi uns gegen die Amerikaner dann handelstechnisch zur Wehr setzen können, dann ist es all das, was wir an Dienstleistungen von amerikanischen Unternehmen beziehen, denn wir beziehen viel, viel mehr Dienstleistungen von amerikanischen Unternehmen als andersrum. Und das sind halt vor allen Dingen die großen amerikanischen Technologiekonzerne. Da also weiter ein bisschen Vorsicht walten lassen. Und ansonsten muss man allerdings dann halt auch sagen, gibt es wahrscheinlich keinen Grund, um hier komplett in Panik zu verfallen, jetzt alles ganz blind zu verkaufen, sondern man sollte, glaube ich, einfach darauf achten, welche Unternehmen haben Exposure mit Blick auf die Zölle, wer ist wie stark von Zöllen betroffen. Gibt es vielleicht auch Unternehmen, die potenziell von den Zöllen profitieren können. Auch da gibt es ein paar Beispiele, aber unterm Strich muss man einfach sagen, hat sich das Bild für den Aktienmarkt insgesamt und auch die Risiken für den Aktienmarkt, für die Weltwirtschaft weiter eingetrübt, gerade weil auch zum Beispiel bei großen amerikanischen Unternehmen, wenn wir uns den S&P mal angucken, auch die Gewinnerwartungen bis jetzt noch nicht wirklich runtergekommen sind. Da, wie gesagt, für Schnäppchenjagd vielleicht ein klitzekleines bisschen früh.
Ja, also wieder spannend, was der liebe Stefan uns hier mitgebracht hat. Und es geht um den Rückblick des Monats, ja. März, Philipp, und ich muss dir ehrlich sagen, das war heavy.
Ein bisschen Achterbahn mal.
Es tat, ja, Achterbahn wäre schön, da geht es wenigstens mal hoch, ne? Aber naja, es tat auf den ersten Blick weh, aber wir sind ja, und das vielleicht schon mal vorweggenommen, nicht für heute und auch nicht für morgen investiert, sondern eben für unsere Altersvorsorge. Und Richtig. Das ist echt noch eine Weile hin. Und ich glaube, bis dahin hat man auch das Thema Zölle und diesen Rücksetzer vergessen, denn bis dahin sind wir wahrscheinlich weltweit in einer ganz anderen Position, hoffentlich einer besseren. Und Philipp, deswegen bin ich sehr gespannt, was du uns jetzt erzählst, was du denn Neues gekauft hast in diesen Angebotswochen.
Ich habe Anfang des Monats Microsoft. Brutal, also wie gesagt, mein Einstand verdreifacht. Bin einfach überzeugt, und so eine Aktie am 52-Wochen-Tief wollte ich mir einfach mal gönnen. Dann habe ich verkauft American Tower. Die Aktie, ich bin schon lange investiert und sie kommt für mich nicht vom Fleck. Also ich bin jetzt mit 6% plus da raus und ich war, ich glaube, 3-4 Jahre. Das ist für mich beim aktiven Anlegen viel zu wenig. Und ich habe das Geld umgeschichtet in Marshall McLean, ja, den Broker. Und auch ein brutaler Wachstumswert. Und sie übernehmen immer sehr strategisch sehr gut, sehr starke Cashmaschine, starke Cashflows und auch hier wieder ein sehr geringes Beta. Also die interessiert wenig, was der Gesamtmarkt macht. Und dann, du weißt, ich habe meinen Bonus bekommen und dann habe ich mir eine Aktie für die Ewigkeit ins Depot gelegt, nämlich Linde. Und Industriegase wird es immer geben, egal welche Zölle irgendwo unterwegs sind. Und Linde-Produkte werden wie Air Liquide immer gebraucht. Jetzt fehlt mir eigentlich nur noch Air Products and Chemicals und dann habe ich eigentlich alle drei großen der Welt im Depot. Und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass Air Products irgendwann nochmal kommt. Ich sehe aber gerade, du hast auch Linde gekauft.
Ich, mein Sparplan läuft seit Monaten.
Ach, das ist ja immer wieder gesagt. Der Sparplan,
Linde. Das ist mein Sparplan, ja. Linde ist mein Sparplan. Ah. Der läuft seit gut 4 Monaten, glaube ich. Ja. Nee, herzlich willkommen. Also bei Linde sind wir jetzt quasi beide im Boot und bei Marshall McLennan bin ich ja auch schon länger investiert. Ich habe auch mittlerweile fast ein Jahr und man muss Dauerläufe einfach mal kaufen und da gehören die dazu und ich muss sagen, das ist eine der wenigen Aktien, die man kauft und die direkt ins Plus gelaufen sind.
Das ist gut.
Das ist irre, das habe ich so nicht oft und tatsächlich gefällt mir das gut und schön, dass du auch an Bord bist. Bei mir gab es natürlich wie immer ein bisschen mehr Bewegung. Weil ich habe tatsächlich verkauft, Philipp, und zwar aufgrund auch der Zollgeschichten, weil teilweise ja ein paar Pharmaaktien gut gelaufen sind, unter anderem Amgen und Gilead. Und ich war ja vor einem Monat eigentlich noch überzeugt, da länger zu halten, aber ich habe so ein bisschen Sorge, dass die Zölle gerade jetzt auch mit dieser Wissenschaftsfeindlichkeit, da das jetzt keine Buy-and-Hold-Geschichten für mich waren, also diese Investments hatte ich ja getätigt, Gilead habe ich ja gesagt gehabt, kommt drauf an, wie sich so alles entwickelt. Ja. Bei Amgen war es in Trade, der, ich sag mal, aufgegangen ist, aber dank der Euro-Dollar-Kursentwicklung, ich sag mal, relativ gen Null gelaufen ist, gut, konnte auch keiner vorhersehen, habe ich erstmal ein bisschen Cash sichern wollen, denn ich weiß nicht, wenn man die Wissenschaft so vor den Kopf stößt, wie das aktuell passiert, könnte das durchaus auch schlecht für die Pharmakonzerne sein, deswegen habe ich hier vorerst, wirklich, werde auch wieder eingehen bei Gelegenheit, aber aktuell vorerst hier mal die Reißleine gezogen und zumindest Gewinne gesichert und das waren zwei, ich sag mal, einmal sehr gute Gewinne, eine war eine Kleinigkeit, dank des Kurses. Ne? Dann jetzt ganz kürzlich erst, also noch Ende des Monats, habe ich noch Johnson & Johnson kurz, also was heißt kurz, rausgehauen, weil dieser Ausbruch, den sie gemacht haben, aufgrund dieser verlängerten Gerichtsprozesse, die sie jetzt eben haben, aufgrund des Babypuder, wollten sie ja Teil einfach die Insolvenz laufen lassen. Ja. Das geht jetzt alles so nicht. Das zieht also nochmal eine eigene Runde und Philipp, wir haben ja immer gesagt, Johnson & Johnson ist, ja, aktuell in einer Seitwärtsphase immer recht stabil trotzdem, ne? Aber wenn dieser Ausbruch war, danach ist er jetzt zum Fehlausbruch geworden, aufgrund dessen, dass diese Nachricht kam. Und deswegen habe ich rechtzeitig da noch die Reißleine gezogen, denn ich glaube, wir werden sie noch einmal sehen bei irgendwie 100, unter 150. Und Philipp, sei dir sicher, ich bin dann wieder mit an Bord. Ja, da bin ich mir auch sehr sicher, weil ich sehr überzeugt bin von diesem Unternehmen. Gekauft habe ich trotzdem auch. Ich habe die New Holdings als Trading bei etwa $10 gekauft, weil die $10 Unterstützung eigentlich sehr stabil erschien und ist und ich glaube immer noch ist, auch nach diesem heutigen Kursverfall an den Märkten. Ich gucke gerade nochmal rein, um sicher zu gehen und tatsächlich heute auch nur minus 2,6%. Das ist durchaus eine Outperformance im Rest. Außerdem mit drin Broadcom nach dem Rücksetzer, natürlich jetzt zu früh im Nachhinein, aber mein Gott, kann auch keiner in die Ferne schauen. Doch in die Ferne schon, aber in die Zukunft nicht. Cloudflare habe ich zurückgekauft, nachdem ich ja letztes Jahr die Gewinne gesichert habe, um meinen Sparer-Pauschbetrag da noch, ich sag mal, komplett oder zu komplettieren, um da steuerfreie Gewinne mitzunehmen. Dann ist mir die Aktie ja kurz weggelaufen, wo ich dachte, oh Mist, aber jetzt ist sie wieder genau da reingekommen, wo ich sie damals verkauft habe, sogar ein Stück weit runter habe ich sie wieder eingesammelt, also insofern hat sich das gelohnt. Ein Nachkauf gab es bei The Trade Desk und auch bei Hewlett Packard Enterprises, denn ich finde die beiden Rücksetzer viel zu stark, viel zu scharf für das, was am Ende an Quartalszahlen wirklich da war. Und Philipp, ich habe dich gefragt, was oder dich auch mit reingeholt in dieses Boot, denn ich habe umgeschichtet von den Fonds, die ich von meinen, ich sag mal, Immobilienüberschüssen habe. Die habe ich aufgelöst, auch auf Kostengründen und so. Hab gesagt, komm, mach ein Immo-Depot auf und da habe ich das ein bisschen, ja, das Geld ein bisschen zur Verfügung gehabt, um da, ich sag mal, langfristig ja die Überschüsse zu sparen und da auch ein bisschen in diesen Bereich anzulegen. Und da habe ich tatsächlich ein bisschen mehr zugeschlagen. Ich habe Ares Management geholt, weil ich die sehr, sehr stark finde vom Gesamten, was sie tun, wie sie sich entwickeln, auch ein Dauerläufer am Ende des Tages. Ich habe einen Teil davon natürlich, weil Immobiliendepot, nochmal Vonovia gekauft, in einem anderen Depot, als ich die erste habe, aber nicht eher, einfach weil es sich so teilt, das Geld dann natürlich dann dahin überwiesen hatte. BlackRock habe ich dazu geholt, hat zwar nicht so viel mit Immobilien zu tun, aber ich glaube, dass das langfristig kein Thema ist. Einen Nasdaq ETF, dann den FunEgg Dividend Leaders, den du ja auch hast und bespaßt, und da habe ich auch einen Sparplan direkt eingestellt. Den MSCI India, denn ich glaube, Indien ist nach wie vor super attraktiv und möchte ich weiter profitieren. Hatte vorher auch einen Fonds, der sehr gut gelaufen ist aus Indien. Realty Income natürlich, und ich habe Cintas genutzt. Und danach kamen die Quartalzahlen, die waren top. Insofern bin ich da ganz zufrieden, endlich mal bei Cintas drin zu sein, und da möchte ich auch wirklich nicht mehr raus.
Dauerläuferaktien.
Absolute Dauerläuferaktien. Deswegen, passt es für mich so, und mal sehen, was sich da noch so tut.
Apropos tut. Im Monat bei mir gab es 3 Tops. US Solutions hat es mal geschafft mit 2%. Dann Bud mit 2 und Hannover Rück mit 7,5.
Nicht schlecht.
Hannover Rück, ich freue mich total, Dividende erhöht.
Monatsgewinn.
Und ärgere mich so ein bisschen, hätte noch so ein bisschen mehr vielleicht sogar mir ins Depot legen müssen. Also ich glaube, wenn europäische Aktien, dann das, was wir können als Europäer, und das sind Versicherungen, Allianz,
das sind wir richtig
und
gut.
Rückversicherer. Ja.
Absolut. Meine Top 3.
Ist auch ganz kurz, auch schwer zu disruptieren. Also bau mal einen Rückversicherer auf von null.
Ja, vor allem der Größe, ne? Das ist klar. Auf jeden Fall hat man ja schon gewisse Macht. Da muss man schon viel falsch machen. Meine Top 3 waren jetzt auch nicht gerade üppig. Also Red Care Pharmacy hat es 3% geschafft, sogar unter die 3 zu kommen mit Cencora. Einen echten Dauerläufer, der heute auch wieder ein neues Allzeithoch geschafft hat, obwohl die Märkte so eingestürzt sind. 5,2%. United Health Group plus 6%. Auch die haben natürlich von Zöllen nichts zu tun, weil sie sind inneramerikanisch unterwegs. Und
Pharma
sie nicht
ist ja ausgenommen von den Zöllen. Deswegen vielleicht läuft auch Cencora so stark.
Ja, gut möglich. Ne? Das ist da natürlich eine gewisse, auch McKesson übrigens, auch gut gelaufen. Jetzt vor allem heute wieder.
Flop. Die Flops bei mir einmal Novo. Bei dir steht minus 26%. Ich weiß nicht, warum bei mir minus 21. Muss ich nochmal gucken.
Naja,
keine Aber Ahnung. Ich sag mal so, egal.
Also, auf jeden Fall nicht die beste Performance. Ja.
Broadcom minus 21% und Constellation Energy minus 24%.
Ja.
Wie war es denn bei dir?
Ja, also klar, Novo hast du schon angesprochen. Dann Innovative Industrial Properties. Die sind tatsächlich auch ziemlich stark nochmal eingebrochen mit minus 27%. Und Upstart, ein Hin und Her in dieser Geschichte mit minus 34%, auch ein bisschen stärker unter die Räder gekommen. Ich würde sagen, wichtigste hier auch Novo Nordisk, da wollen viele natürlich was hören, was ist da jetzt eigentlich los, und ich muss sagen, klar, der Abwärtstrend ist weiter im Takt im Moment, aber ganz ehrlich, die Bewertung ist in meinen Augen super günstig, und ja, auch wenn die Unterstützungen so nicht gehalten haben, also ich nehme hier,
man könnte mir vorstellen. In 15 Jahren werden die Leute mehr Diabetes haben als heute.
Ja, ne, und auch diese ganzen Geschichten, die haben Patente bis 2032 in den USA, und 31 in den USA und 30 in Europa oder eben andersrum, müsst ihr jetzt gucken, in China bis nächstes Jahr, gut, da haben sie jetzt schon Verträge geschlossen, mit denen die es als Generika herstellen, um da trotzdem noch dran zu verdienen. Also das Thema wird nicht weniger, und da finde ich, ist der Abverkauf hier ganz, also deutlich zu stark. Würde mir aber hier natürlich vorbehalten, auch weiter nachzukaufen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das Thema hier ein Ende hat. Und es ist auch kein Hype-Thema, denn nach wie vor sind die Cencora-Lager zum Beispiel immer noch voll mit Ozempic und Co. Und das ist kein Lager, das ist etwas, was sich dreht. Also die werden
Umschlagsplatz.
Immer ein Umschlagsplatz, genau. Vom LKW runter auf die kleinen Autos und so weiter, die dann auch die Apotheken beliefern, die Krankenhäuser und so weiter und so fort. Und die Nachfrage ist immer noch riesig. Also würde ich, klar, man muss vielleicht auf den Boden warten, bis hier wirklich mal eine Stabilisierung eintritt. Ist natürlich jetzt gerade im Gesamtmarkt auch nicht so einfach. Aber würde ich sagen, dabei bleiben, aufstocken, nicht in Zweifel setzen.
Die Top 3 deines Depots.
Insgesamt sind, Nvidia ist runtergekommen, 1500% von mal 2000. Klar, das tut weh an absoluten Zahlen. Ist auch mitunter natürlich eine Ursache für die Performance des gesamten Depots. Gleiche gilt für Amazon und Apple, die mit 290% bzw. 275% auch ein gutes Stück runtergekommen sind seit dem Allzeithoch. Aber klar, Allzeithoch ist halt auch immer ein harter Vergleich. Man muss es halt immer absolut sehen, und das sind immer noch eine schöne Performance.
Bei mir ist auf Platz 3 Visa, 207%, die pirscht sich so langsam ran, und ich könnte mir vorstellen, es könnte eine Top-Idee sein auch noch für dieses Jahr, wenn das mit Apple klappen sollte. Constellation Energy 265, auch runtergeplumpst von seinen 300. Und CrowdStrike auch 604. Ich war schon mal bei, ich glaube, fast 800. Mhm. Aber egal, weil wo Licht ist, ist natürlich auch Schatten. Und in meinem Depot ist der Schatten bei Evolution AB mit minus 21%, Pepsi minus 22%. Die sind natürlich auch stark betroffen von den Zöllen, ja. Und Novo Nordisk minus 25%. Aber ich glaube,
Sind die wirklich stark betroffen?
Ja.
Weil die Reaktion heute am Markt ist bei Pepsi sehr, sehr stark. Ob das nur daran liegt, dass es eine defensive Aktie ist oder ob...
Ich glaube eher, weil es eine defensive Aktie ist.
Also die sind relativ gut, beziehungsweise vielleicht sind die auch schon ausgebombt, dass da schon relativ viel raus ist, ne? Dass man da vielleicht nur noch die hartgesottenen hat. Also ja, wäre mal spannend.
Aber 3,6% Dividendenrendite, das können sie sich alles leisten.
Ja.
Und die Leute, also die werden weniger in Urlaub fahren, wenn sie nicht schlecht, aber noch nicht auf ihre Pepsi-Cola verzichten.
Ja, sowieso nicht, ne? Das wäre ein Ding. Ja, bei mir auf Platz 3 der schlechtesten ist Amaresco nach
krass,
wie vor.
Oder?
Minus 80% immer noch. Wobei die ja schon wieder ein Stück zurückgekommen sind, also vom Tief. Aber wie dem auch sei, XP World Holdings mit minus 83% nach wie vor auf dieser Area. Und auch Digital Turbine mit minus 98%. Weiterhin rote Laterne und wird sie wahrscheinlich auch eine Weile bleiben. Ja, was soll's. Die Poop-Performance.
The Future Starts Now, unser Wikifolio mit unseren Ideen für dieses Jahr, minus 12,75%. Dicht gefolgt, leider von dir, Marcel.
Ja, ich habe, genau.
Mit minus 12, dann komme auch ich schon mit minus 7,8. Dann unser Fonds mit minus 7,3. Die Nasdaq 100 mit 5,3. Und ich kann es immer nur wieder sagen, der MSCI World minus 4,2%, schon wieder richtig stark eigentlich, ja.
Ja.
Also, das, fürs Nichtstun, man hat auch wir weniger Geld verloren als wir Aktiven. Natürlich outperformen wir den Markt. Hoffentlich. Ja, toi, ja, toi, toi.
Aber bisher war es so.
Aber es ist trotzdem eigentlich ein geiles Investmentvehikel. Und der Eurostox minus 2,6%. Also auch hier geht es mal in Europa runter. Und das wird meine Spekulation, dass der MSCI World dieses Jahr besser performen wird als der Eurostox.
Also seit 1.1. oder ab jetzt?
Ich weiß nicht, welcher besser
gelaufen ist. Das ist ein großer Unterschied, weil natürlich der Eurostox schon gut gelaufen ist bisher. Und ab jetzt wäre natürlich, würde ich dich unterstützen, würde ich sagen, das wird wahrscheinlich sogar klappen.
Ab jetzt.
Okay. Schöne Spekulation.
Ja,
bei mir minus 12%, das tat weh, definitiv. Klar, Nvidia größte Position, kam ein gutes Stück runter. Die ganzen Big Techs, die meine nächstgrößeren Positionen sind, kamen stärker runter. Das zieht natürlich übergewichtig auch das eigene Depot runter und das ist dann halt so. Aber wie gesagt, das hat man auch vorher mitgenommen in die andere Richtung und insofern ist es halt nun mal so, dass das eben keine Einbahnstraße ist und damit kann ich immer noch gut leben.
Hast du eine Spekulation für uns eigentlich?
Eine Spekulation der Woche habe ich, nachdem du mir sagst, welches Unternehmen es als nächstes sein darf bei dir. Wo du zukaufen möchtest, wo du...
Ich muss erstmal jetzt sondieren nächste Woche, muss ich ehrlich sagen.
Sollen die erstmal alles zu ordnen?
Ja, also im Moment, ich habe nichts, wo es mir nicht gerade juckt. Tendenziell würde ich einen Dauerläufer, einen Compounder nehmen wollen. Mal schauen. Also ich kann es im Moment, ich bin offen für alles.
Ja.
Ja, also sprecht mich an.
Ja, das ist natürlich eine gute Sache. Meine Spekulation diese Woche ist, das sage ich jetzt schon mal so weg, dass Siemens dieses Jahr noch ein Allzeithoch erreichen wird. Ist durchaus sportlich ist, weil ist schon wieder ein Stück runtergekommen und war ja auch ordentlich gelaufen. Und wenn die Märkte weiter schwierig bleiben und Siemens ist ja auch ein bisschen betroffen von Zöllen, so ist ja nicht, würde ich sagen, schaffen die es trotzdem wieder zurück auf das alte Hoch. Oder 952 Wochen hoch, bitte.
Mhm.
Genau, habe jetzt nicht geguckt, inwieweit die schon mal in der Dotcom-Blase da durch die Ecke gegangen sind. Wichtiges Thema dazu. Ja, meine Investment-Idee, sondern was es bei mir werden soll, es sind einfach zu viele, Philipp. Ich habe relativ viel in meiner Watchlist auch, ich sag mal, anmarkiert, wo ich gern mal zugreifen würde oder vielleicht auch einfach aufstocken möchte. Und das ist natürlich, wie schon angesprochen, Novo Nordisk, aber es sind auch Unternehmen wie, selbst Pruker finde ich super spannend auf dem Niveau mittlerweile. Ganz wichtig vielleicht auch Alexandria Real Estate, die Aktie, die REIT, die im Ende doch die ganzen Pharmasektor, ich sag mal, eine Unterkunft, eine Herberge bietet, ist ja unglaublich runtergekommen und ist ja wiederum, hat tatsächlich nochmal die Tiefs getroffen und ich glaube, dass sie sich diese, knapp 6% Dividendenrendite leisten können und für eine REIT könnte das ein sehr spannender Einstieg sein.
Trump hofft ja, dass aufgrund der Zölle, ja, das muss man ja auch sagen, die Unternehmen ihre Produktion in die USA verlegen. Und da könnten sie natürlich profitieren, wenn Trump seine Idee aufgeht, seine Spekulation.
Genau, hat auf jeden Fall der Markt noch nicht erkannt, aber könnte natürlich sein, dass das noch passiert.
Klingt eigentlich ziemlich easy,
und
oder?
Und das ist so eigentlich auch ein bisschen mein Favorit, so generell aktuell, weil finde ich sehr, sehr interessant. Am Ende des Tages auch Hypoport finde ich sehr spannend im Moment. Ich zähle es einfach mal frei auf, die ich jetzt sehr spannend, weil die sind runtergekommen natürlich aufgrund dieser erhöhten, ja, ich sag mal Anleihenzinsen und das in meinen Augen zu stark Mitleidenschaft gezogen. Und ich glaube, man kann sich auch durchaus mal ein Qualitätsunternehmen anschauen wie IQVIA, die ja im Healthcare-Sektor auch sehr wichtig sind. Und die haben gerade zum dritten Mal das Tief erreicht bei etwa 168 Dollar. Und diese hat gehalten heute wieder. Könnte sehr spannend sein innerhalb dieser Seitwärtsphase, die ja auch bis 250 hochgehen kann. Also auch das nochmal eine gute Möglichkeit. Und dann gibt es natürlich noch viele, viele weitere, die ich verfolge. Aber ich glaube, mein Highlight wäre Alexandria Reed. Reed.
Investment-Idee. Bei mir ist es Brown & Brown Insurance. Top. Dauerläufer,
ja.
Par excellence. Beta von 0,62, also sie reagieren ungefähr 40% weniger als der Markt. Und 45% in einem Jahr ist natürlich eine Bank.
Ja, und das ist nicht das erste Mal, ne?
Ja.
Die läuft halt wirklich schon seit langer Zeit so gut und da kann man wirklich nutzen, wenn da mal ein Rücksetzer ist, einfach rein. Ne? Da muss man versuchen.
Oder stumm blind. So einfach rein.
Ich verfolge die schon so lange und konnte mir immer nicht so richtig was drunter vorstellen, aber trotzdem irgendwie läuft die und naja, wäre klug gewesen. Schade.
Bei dir?
Ich habe ja schon viele aufgezählt. Ich glaube, da kann man noch Tausende hinzufügen im Moment, gefühlt. Und wichtig ist, nutzt diese Kurse, wenn es nur der MSCI World ist.
Schauen wir uns unser Wikifolio an, unseren Fonds. Neues, wirklich 52 Wochen tief, mehrfach erreicht. Visa würde Sinn machen. Brown & Brown, auch noch eine spannende Cash-Konversation etc. Conversion. Ja, Dividendenzahler, aber jetzt muss auch nicht unbedingt. Aber Brown & Brown reizt mich auch selber, muss ich dir ehrlich sagen. Irgendwie ein cooles Unternehmen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einen Deckel drauf und wir hören uns nächste Woche. Schreibt uns gern mal eure Favoriten für Dauerläufe, für langweilige Aktien. Vielleicht schaffen sie es auf die Liste und dann bleibt uns eigentlich schon eins zu sagen. Wir sind eure Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden und dann auch in diesen zu investieren. Also tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei deinen beiden Aktienbuddies von Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.
Sag mal, gehst du gerne in den Zoo?
Warum fragst du so, Papa?
Vielleicht machst du ja mal was mit Tieren, wenn du älter bist.
Hä?
Vielleicht schreibst du aber auch mal Bücher oder lernst Japanisch.
Papa?
Vielleicht erreichst du mal was ganz Großes, wenn du älter bist.
Und wenn du älter bist, was machst du dann eigentlich?
An später denken ist so wichtig. Deshalb machen wir Altersvorsorge so einfach. Schon ab 25 Euro im Monat. Jetzt informieren auf ergo.de oder bei Ihrem Ergo-Berater vor Ort. Einfach, weil's wichtig ist. Ergo.